Wie schafft man es als Weltunternehmen in über 80 Ländern innovativ und relevant zu bleiben? Darüber spreche ich heute mit Martin Rauch, Brand Director von Gardena.
Design Perspectives, der Podcast des German Design Council. Heute mit Host Moritz Mader.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Design Perspectives, dem Podcast des German Design Council. Folge 2 zum Thema Leadership. In dieser Folge sprechen wir mit einem Vertreter der Elektrotechnikbranche, konkret der Husqvarna Group, dem Brand Director des Unternehmens Gardena. Mit Martin spreche ich über die Wichtigkeit von Design und Innovation im Unternehmen und über Nachhaltigkeit entlang der drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Das Wochenende ist nicht lange her. Hast du einen Garten eigentlich? Oder?
Nein, ich habe einen Balkon, einen sehr großen, mit der einen oder anderen Pflanze drauf. Aber ansonsten, meine Eltern haben einen sehr großen Garten.
Und gärtnerst du irgendwo da auf dem Balkon oder wer gärtnert bei euch?
Ja, Gärtnern beschränkt sich auf das regelmäßige Wässern der Pflanzen, Düngen, bisschen Schneiden. Im Privaten war es das bei mir. Ich gärtne aber doch hin und wieder auch beruflich in unseren Testgärten.
Ja, die Testgärten, die faszinieren mich total. Da habt ihr bei Gardena so eine Riesenanlage, wo auch eigene GärtnerInnen dann arbeiten, um die neuesten Innovationen da anzuschauen. Könnte ich auch direkt mit dir einsteigen, vielleicht nur als Mini-Rahmen noch für unsere lieben Zuhörenden. Wir sprechen heute über Innovation im weiteren Sinne. Wir wollen über Design Leadership sprechen und wir werden natürlich auch über die Nachhaltigkeitsthemen sprechen, die in der Unternehmensführung bei euch die größte Rolle spielen. Vorab haben wir vor, aus Perspektive von Gardena mal so ein bisschen in Richtung der Differenziatoren zu gucken. Vielleicht als Mini-Intro. Gardena ist 1961 gegründet, gehört seit 2007 zur Husqvarna Group, wurde gegründet von den beiden Herren Kress und Kastner, die als schwäbische Tüftler berühmt sind und auch über die Zusammenarbeit mit den Studierenden, die Ulmer Hochschule und der werdenden Historie gibt es sehr, sehr gut aufgearbeitete Beiträge. Also du warst ja auch mal bei Galileo, habe ich gesehen. Und das verlinken wir ja auch hier alles in den Shownotes. Der Wikipedia-Artikel über Gardena ist auch echt super. Das heißt, wir werden die Historie in Teilen streifen, wollen die aber nicht gesamthaft heute aufarbeiten, sondern ich würde dich direkt mal zu heute befragen. Heute und nächste Woche, wenn wir jetzt mal so drüber sprechen, was macht Gardena besonders und wie versucht ihr das im Markt zu etablieren?
Ich denke, das Besondere an der Marke Gardena im Vergleich zu anderen Wettbewerbern im Bereich des Gartens ist, dass wir die einzige Marke sind, die in allen Bereichen des Gartens tätig ist. Also wir sind bei Mährobotern genauso führend im Markt wie bei Schneidgeräten oder Rasenmähern oder natürlich auch Bewässerung. Alle anderen Mitbewerber im Bereich des Gartens sind nur in einem oder in ein wenigen Bereich des Gärtnerns vertreten und wir in allen. Das bedeutet natürlich, dass wir uns in allen Bereichen auskennen müssen, dass wir nahe an den Benutzern sind, nahe an den Gärtnern und eine umfassende, tiefgehende Kenntnis der Probleme und der Tätigkeiten der Gärtner in diesen Bereichen haben müssen.
Ich habe gelesen, dass eine Akkuschere aus den 70ern sogar im MoMA ist. Die ist ihrer Jahresentstehung geschuldet, schön orange, aber ist ansonsten ja schon irgendwie auch so ein bisschen archetypisches Ding, so mit diesen geometrischen Grundformen und vorne dann diesen Zähnen. Und ihr habt, wie ich es empfinde, ja irgendwie immer noch so eine wiedererkennbare Grundkörpersprache. Ne? Also ich glaube, ihr leitet vieles aus dem Kreis ab, orientiert euch aber auch sonst, glaube ich, gerne an so wiedererkennbaren harmonischen Grundkörpern, anders als dass ihr da jetzt die Rasenmäher aussehen lasst, als wenn die auch im Windkanal da gut abschneiden würden.
Ganz genau richtig und schön, wenn man das erkennt. Wir kommen ursprünglich, du hast es vorher angesprochen, von der Hochschule für Gestaltung Ulm, zusammen mit unserem ersten Schlauchverbindersystem, dem Original Gardena-System, das damals den Ulmer Gedanken von geometrischen Grundformen widergespiegelt hat, also Zylinder und alles eigentlich relativ sehr einfach. Heute ist unser Portfolio natürlich riesengroß. Wir haben Produkte mit unterschiedlichsten Architekturen. Also ich nehme mal einerseits einen Robotermäher, andererseits einen Besen. Es ist natürlich sehr schwer, dieses puristische Grundkörperdesign sinnvoll aufrechtzuerhalten über unser Portfolio. Deshalb, ja, trotzdem versuchen wir eben, wie du ansprichst, auch heute alles nicht willkürlich zu stylen, sondern alles auf einem, ja, in gewisser Weise geometrischen Grundgerüst, abgeleitet vom Kreis, aufzubauen, sodass wir da immer noch die Brücke schlagen zu unseren Anfängen, dem Ulmer Gedanke von Produktdesign.
Ja, diese Klickkupplung heißt sie, glaube ich, ne? Dieser Schlauchverbinder. Da habe ich auch unglaublich imposante Zahlen gelesen, dass da bis heute über 500 Millionen Stück in der Welt sind. Am Tag wohl irgendwie über 100.000 produziert werden oder sind das Geräte gesamt oder so? Also auf jeden Fall schwindelerregende Stückzahlen. Bei der Klickkupplung selbst und auch bei den Modulen ist es ja so, dass die dann schon eine Gesamtheit ergeben müssen, ne? Also wenn du die dann im Garten alle zusammen hast, ist es ja nicht so, dass das dann unterschiedliche Heroes sind, die ja dann nicht nur über die Klickkupplung, sondern eben auch visuell zusammenpassen müssen. Ich habe dann noch ein kleines Streberchen in der Vorrecherche gelesen, dass vielleicht doch als kurzer historischer Blick nochmal, die Corporate-Farbe Türkis damals aus Verfügbarkeitsgründen gewählt wurde. Wie wichtig ist die euch denn heute? Weil die taucht ja eher wie bei den meisten grellen Brandfarben üblich als Akzentfarbe auf?
Also historisch gesehen muss man sagen, Gardena kommt einerseits von den Wasserprodukten und andererseits aber auch von den Handgeräten. Und historisch waren bei Gardena die Wasserprodukte sehr orange geprägt, während die Handgeräte türkis waren. Heutzutage interpretieren wir das anders. Wir wollen ein starkes Markendesign für alle Gardena-Produkte etablieren. Türkis ist hierbei unsere Markenfarbe. Wir nennen das Brand Identifier. Das soll in allen Produkten vorkommen. Und Orange ist eigentlich ausschließlich eine Farbe, die wir verwenden, um wesentliche Bedienelemente für den Benutzer intuitiv zu kennzeichnen. Die Markenfarbe ist für uns Türkis. Wie es dazu kam, was man sich erzählt, dass in den 60er Jahren ein Messeauftritt anstand damals, wo die Gründer damals noch Gartengeräte importiert hatten aus Frankreich und dann für Gardena an den Markt bringen wollten. Und diese Gartengeräte waren rot und einer der damaligen Mitbewerber hatte diese Farbe bereits für sich geschützt und mehr oder weniger über Nacht mussten dann auf dieser Messe alle Gardena-Produkte umlackiert werden und offenbar war nur Türkis verfügbar. Irgendeiner hatte dann noch einen Eimer mit Türkis und seitdem ist Gardena Türkis. So ist das wohl tatsächlich gewesen.
Hätte schlimmer laufen können, ja. Glücklichen Farbeimer dabei. Heute ist es ja so, dass das Portfolio sehr breit ist. Also du hast ja schon gesagt, die Mähgeräte, die Schneidgeräte und die Bewässerungsgeräte, da ist Gardena jeweils Marktführer. So ein Stück weit in der DNA verankert ist ja dieses Tüfteln vielleicht so ein bisschen, ne? Im besten schwäbischen Sinne. Aber da gibt es ja dann auch diverse Irrwege hier und da, ne? Das heißt, wie ist dein Blick da aus Designperspektive auf diesen Strom von Produkten, aus dem sich ja dann immer vielleicht so kleine Strömchen dann immer mal so verästeln und dann auch wieder versickern?
Also zum Thema Tüfteln habe ich eine spezielle Meinung. Ich denke, und danach streben wir auch als Designfunktion im Unternehmen, wir brauchen einfache Lösungen. Wir brauchen Lösungen, die ja für den Benutzer den Sinn des Produktes, die Funktion des Produktes auf den ersten Blick ersichtlich werden lassen. Und mit Tüfteln verbinde ich oft auch einfach auch Komplexität und deshalb es ist nicht immer ganz einfach. Der Ursprung unserer Firma war natürlich eine genial einfache Idee der Klickkupplung, was übrigens damals auch eigentlich eine Transferleistung war aus einem anderen Bereich der Druckluftkupplungen, wo es wohl aus Metall eine vergleichbare Lösung gab und die Innovationsleistung bestand daran, diese Lösung aus einem völlig anderen Bereich auf den Gartenschlauch, auf den Endverbraucher zu übertragen. Und das war natürlich im Vergleich zu dem, was davor etabliert war, also Schlauchschellen oder Gewinde, war das genial einfach und hat eigentlich auch die damaligen Lösungen disruptiert. Heute ist es oft so, dass wir aus Designsicht immer ein bisschen bremsen müssen, was den Tüftlergeist angeht, weil es oft halt deutlich zu kompliziert wird. Ja, es ist eigentlich, die Schwierigkeit ist es, eine Funktion in ein Produkt zu bringen und es dennoch einfach zu lassen.
Ich habe in der letzten Folge mit Piran gesprochen, der Founder von Koro ist. Und der hatte, als ich ihm erzählt habe, dass wir uns in der nächsten Folge unterhalten, dann auch eine Frage für dich. Hören wir mal ganz kurz rein.
Hi Martin, also ich frage mich, wie ihr bei Gardena Innovation organisiert und wie ihr sicherstellt, dass eure Mitarbeitenden das beste neue, ich nenne es mal Gartenprodukt, entwickeln können. Genau, das treibt mich um, das finde ich interessant. Darauf hätte ich gerne von dir eine Antwort.
Auf der einen Seite machen wir natürlich User Research in verschiedensten Bereichen, um da eben latente Bedürfnisse, die heutzutage noch nicht befriedigt sind, herauszufinden und daraus neue Lösungen zu finden. Es gibt aber auch bei uns einen Prozess intern, wo eigentlich jeder Mitarbeiter und die meisten Mitarbeiter sind ja passionierte Gärtner, haben eigene Gärten, wo diese Mitarbeiter, die relativ nahe am Thema natürlich auch sind, Ideen einbringen können, die dann von einem Expertenteam analysiert werden und gegebenenfalls dann eben auch weiter verfolgt werden. Und teilweise schafft es dann auch so eine interne Mitarbeiteridee bis zu einem Marktprodukt. Das kommt durchaus auch immer vor. Grundsätzlich haben wir natürlich als Großunternehmen, das ja auch über unsere Mutter, sagen wir, börsennotiert ist, zumindest indirekt, haben wir natürlich auch immer einen Druck, in gewissen, nicht allzu langen Abständen gewisse Ergebnisse und Ziele zu erreichen. Und es ist natürlich ein Spagat zwischen, ich sag mal, der Risikobereitschaft, auch mal Dinge auszuprobieren, wo man nicht weiß, ob und wann diese gewinnbringend sein werden, einerseits, und eben ja auch Anforderungen an die Aktionäre und zu erfüllen, dass eben ein Produkt, das wir entwickeln, in so und so langer Zeit eben profitabel sein muss und wo eben nicht unbedingt jedes Risiko eingegangen wird. Und diese Balance, die müssen wir immer finden. Ja, wie viel Freiheit können wir haben und wie sind wir da gebunden?
Jetzt heißt die Folge hier ja heute ja Branche Elektrotechnik, wo Gardena vielleicht die ein oder andere Person überrascht beim Zuhören, weil man vielleicht erstmal an Bewässerung denkt. Aber bei euch ist ja jetzt alles auf dem Weg, auch automatisiert zu werden, per App verfolgbar und steuerbar zu sein und auch immer mehr Elektrik, jetzt nicht nur in Form von Akku, sondern wirklich auch in Form von Steuerung, die in die Produkte Einzug hält. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie viel denkt ihr gesamthaft in Systemen und wie viel vielleicht in Produktportfolios oder Businessplänen, wenn sich das so trennen lässt?
Die Frage habe ich nicht verstanden.
Sorry. Genau. Na, ich hatte mir eingebildet, dass mit dem, was du gesagt hattest, dass die Verpflichtungen eben auch wirtschaftlicher Natur mit dem Aktienunternehmen als Mutter da mit sich bringt, dass man für die ein oder andere Idee eben dann auch einen ganz klaren Business Case vorlegt und aus den Testings vielleicht schon extrapolieren kann, was so die Absatzzahlen in gewissen Regionen sind und so weiter und so fort. Denk mir aber, auf der anderen Seite wird es doch sicherlich spannende Erweiterungen geben, wo man sagt, Mensch, damit verdienen wir jetzt kein Geld, aber das ist doch ein No-Brainer, dass man per App halt zugucken möchte, während der Rasensprenger angeht oder was weiß ich so, ne? Dass man halt irgendwelche Ideen hat, die erstmal wirtschaftlich nicht so spannend sind, die aber als Ergänzung für ja die gesamthafte Brand Experience einfach ein Muss sind und wie da eben im Innovationsprozess die Entscheidung läuft, ob das immer die harte Euro-Erwartung sein muss oder hier und da auch so Herzensentscheidungen gefällt werden.
Ich denke, es kommt immer ein bisschen drauf an, in wie viel müssen wir an Aufwand reinstecken, heißt Ressourcen und was ist als Ergebnis zu erwarten. Es ist durchaus der Fall, wenn wir von einer Idee oder einer Lösung begeistert sind und sehen, dass es relativ neben dem, was wir auf der Roadmap eben abwickeln müssen, dass es ohne große zusätzliche Ressourcen möglich ist, dann würden wir das auf jeden Fall sehr gerne mitmachen. Da sind wir auch sehr offen. Wir haben auch in der Vergangenheit immer mal wieder auch mal unkonventionelle Wege gewählt. Wir haben Experimente durchgeführt, die es mitunter dann auch selbst in den Markt geschafft haben. Aber es ist immer eine Überlegung oder die Abwägung, was müssen wir an Aufwand und Ressourcen reinstecken und was ist an zusätzlichem Umsatz oder an zusätzlichem Business zu erwarten.
Und wie ist deine Rolle da intern? Ich erinnere mich noch an meine Funktionen in größeren Corporates, wo man als DesignerInnen ja eben recht viel Überzeugungsarbeit leisten muss hier und da.
Ja, das ist, denke ich, nach wie vor immer noch so. Und ich habe gerade die Tage, ich glaube, ich war es in der Auto, Motor und Sport, ein Interview über Michael Maurer von Porsche gelesen, der da mehrfach von seiner missionarischen Tätigkeit berichtet und dass er in einem nächsten Leben eher Diplomatie und sinngemäß Politik studiert und zeichnet nur als Abendkurs. Das kann ich gewisserweise bestätigen. Ich denke, als Designverantwortlicher in großen Unternehmen hat man einen sehr, sehr anstrengenden Job. Einfach deshalb, weil man sein Metier Design, weil man das nicht beweisen kann in dem Sinn. Man ist immer davon abhängig, dass man die Stakeholder im Unternehmen überzeugen kann von einer Richtung oder einer Designsprache oder auch einer Einzellösung im Produkt. Man muss überzeugen. Und ich glaube, in einem großen Unternehmen ist es wichtig, dass Design nicht nur von der Überzeugungskraft der Verantwortlichen lebt, sondern dass es auch in der Unternehmensstruktur, im Organigramm, das Design einen entsprechenden Stellenwert hat, wo es ermöglicht wird, dass auf Augenhöhe mit anderen Funktionen, die an der Produktentwicklung beteiligt sind, dass es da einen Austausch auf Augenhöhe gibt. Also dass Design den gleichen Stellenwert hat wie R&D oder Produktqualität oder auch Produktmanagement. Und dass man von Anfang an zusammen am Tisch sitzt, wenn Entscheidungen getroffen werden und nicht, wie es, denke ich, leider immer noch häufig der Fall ist, dass man Design als Schönmachfunktion begreift, der man dann am Ende ein fertig entwickeltes Produkt nochmal rüberreicht zum Drübergehen. Das ist natürlich nicht das, was Design ist und das greift viel zu kurz. Bei Gardena haben wir da eigentlich mittlerweile ein sehr gutes Standing, was Design betrifft. Wir sind eine Kernkompetenz, wir sind Kernteammitglied bei der Produktentwicklung und haben eben auch eine Position im Unternehmen, wo wir gehört werden und einen Einfluss haben. Nicht nur, wie die Produkte aussehen. Es ist klar, dass wir den Anspruch haben, typische Gardena-Produkte zu etablieren, sondern auch, was die Konzeption von Produkten angeht, was wir auf die Roadmap bringen und was vielleicht auch nicht und welche Anforderungen, Requirements wir an ein zukünftiges Produkt stellen. Auch da haben wir einen Stellenwert, wo wir mitreden können.
Wie seid ihr da organisatorisch aufgehängt? Business Units ist Gardena unterteilt, glaube ich.
Ne? Wir sind seit etwas über einem Jahr in Business Units aufgeteilt, die jeweils eine eigene Profit and Loss Responsibility haben. Wir haben 4 verschiedene Business Units. Das ist einmal Watering, das ist Hand Tools, das ist Robotics and Smart und Electric and Battery. Design ist im Bereich der Watering Business Unit aufgehängt, ist aber ein Competence Center für alle Business Units und wir stellen sicher, dass egal in welcher Business Unit, dass es immer ein Gardena-Design gibt, das über alle Units hinweg einheitlich und konsistent ist.
Und nochmal ein detaillierterer Blick auf dein Team jetzt. Wie ist da der Aufbau?
Der Aufbau ist so, dass wir 6 Produktdesigner haben, die speziell für Gardena tätig sind. Darüber hinaus, wenn wir spezielle Ressourcen brauchen, wie sei es Surface Design oder Grafikdesign, UX, UI Design, dann greifen wir zurück auf das Global Design Team in Stockholm von der Gruppe Husqvarna, die dann spezielle Ressourcen uns zur Verfügung stellt. Wir haben ein eigenes Team mit 6 Leuten.
Sag nochmal, wie ist da die Zusammenarbeit der Designteams? Gibt es da dann so halbjährig dann auch mal Workshops oder sowas? Oder telefonieren die täglich miteinander? Oder?
Du meinst zwischen Gardena und Husqvarna?
Mhm.
Wir stimmen uns natürlich ab. Wir sind ein globales Team im weitesten Sinne, das sich regelmäßig austauscht, das How We Work im Bereich Design, ich sag mal, aufstellt, aber wir sind davon abgesehen schon auch relativ eigenständig. Das heißt, wir sind das Designteam der Marke Gardena und sind da individuell eben schon auch sehr unserer Marke zugeordnet. Aber trotzdem gibt es natürlich einen drübergehenden Austausch dem gesamten Team. Und es finden auch hin und wieder, ich sag mal, Austausche statt, dass mal ein schwedischer Designer einige Wochen in Ulm tätig ist und andersrum auch. Das ist eigentlich ganz gut, dass man sich da so ein bisschen die Internationalität behält.
Wie funktioniert da euer Alltag so? Du bist an der Front und kämpfst für eure Interessen, hältst den DesignerInnen den Rücken frei, damit die ihre Arbeit machen können. Nimm uns doch mal mit, vielleicht so ein Stück weit in die alltägliche Kommunikation oder in deine Herausforderungen so aus Perspektive Design Leadership.
Gut, als ich zu Gardena kam, war Design eigentlich so etabliert wie in vielen anderen vergleichbaren deutschen Unternehmen auch. Es war eher so, dass R&D und Produktmanagement zusammen ein Produkt, ich sage nicht fertig entwickelt, aber im weitesten Sinne schon entwickelt haben. Und dann zu einem gewissen Zeitpunkt wurde das an die Designer gegeben, wo eigentlich schon viel entschieden wurde, was so Nutzererfahrung angeht, die da rauskommen kann. Was wir dann mit meiner Person bei Gardena gemacht haben, ist, dass wir schrittweise Design etabliert haben als Kernfunktion, die eben im Projektteam die gleiche oder gleichberechtigte Rolle spielt wie andere Funktionen auch, sei es R&D oder Produktqualität oder auch Produktmanagement. Und dadurch ist sichergestellt, dass Design mit am Tisch sitzt von Anfang an, wenn über ein Projekt entschieden wird, wenn das auf die Roadmap kommt, wenn ein Anforderungskatalog an dieses oder jenes Produkt gestellt wird, dass Design von Anfang an etabliert ist. Dadurch hat sich viel verändert. Wir haben einen viel stärkeren Einfluss drauf, wie bei uns Produkte entstehen, was für Produkte bei uns entstehen und was diese Produkte eben können müssen und was sie vielleicht auch jeweils nicht können müssen, im Sinne eines einfach gehaltenen, klaren Produktes.
Und das ist ja dann am Ende des Tages das, was dann auch nachhaltig den Markterfolg sichert, weil das eben Kundenerwartungen idealerweise übererfüllt beziehungsweise Probleme auch rechtzeitig erkennt und antizipiert und dafür Lösungen bereitstellt. Ne? Anders als das vielleicht linear sich weiterentwickelnden Produktentwicklungsschritte ja zu eigen gemacht haben. Ja, nehme ich mal als deinen Schlachtruf in Richtung Design Leadership mit, da das mit der Augenhöhe. Mhm. Mit dem Mitspracherecht, also Design wirklich zentral so zu etablieren, dass es als ja, strategisches Unternehmensführungstool gesehen wird und dass es alles am Ende schön aussieht und irgendwie auch aus formalen Grundkörpern entwickelt ist und so weiter, das kann man dann vielleicht uns überlassen. Das machen wir schon, aber wichtig sind eben die strategischen Diskussionen.
Ganz genau.
Zu den Ökologie-Aspekten eurer Arbeit. Lass uns da gerne nochmal mehr dazu sprechen. Ja, damit robben wir uns ganz, ganz elegant auch an der Definition des Nachhaltigkeitsbegriffs des Rat für Formgebung entlang.
Ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns im Unternehmen spielt Nachhaltigkeit eine extrem wichtige Rolle, wirklich auch bis ganz nach oben. Und bei uns ist es auch ehrlich, das heißt, wir sind wirklich daran interessiert, so nachhaltig und ressourcenschonend wie möglich zu sein. Wir haben natürlich erkannt, dass wir als Gartenmarke sehr stark von einer Natur abhängen, die intakt ist. Das ist, denke ich, jedem bei uns im Unternehmen klar. Deshalb ist unser Interesse als Marke an Nachhaltigkeit sehr ehrlich und aufrichtig, würde ich behaupten. Es ist nicht nur ein Marketing, weiß ich nicht, Spruch oder ein Greenwashing. Wir sind wirklich interessiert an Nachhaltigkeit. Was wir eben produktseitig gemacht haben in den letzten Jahren, dass wir vergleichsweise sehr früh mit recycelten Materialien experimentiert haben. Also wir nennen das, oder was wir verwenden, ist eben Post-Consumer-Kunststoff. Also im Prinzip das, was man aus dem gelben Sack kennt, das setzen wir in sehr, sehr, sehr großen Mengen ein für unsere Produkte mittlerweile. Was sich erstmal total logisch anhört und klar anhört, ist relativ schwierig. Man muss sich vorstellen, wenn wir heute ein typisches bestehendes Gardena-Produkt anschauen, wie zum Beispiel ein Rasensprinkler oder ein Gartenhandgerät, dann ist es nicht unüblich, dass dieses Produkt 30, 40 Jahre lang hält. Also wenn ich bei meinen Eltern schaue zum Beispiel, die haben immer noch vom Hausbau, ich weiß nicht, Mitte, Ende der 70er Jahre, haben die immer noch das eine oder andere Produkt in Verwendung. Und das wären dann in dem Fall, weiß ich, 45 Jahre. Das ist die Benchmark. Ja, wenn ich jetzt mit rezyklierten Materialien oder biobasierten Materialien ein Produkt auf den Markt bringe, das zwar vordergründig nachhaltig ist, aber nur 5 oder 10 Jahre hält und ich das Produkt als Kunde dreimal nachkaufen muss, dann ist überhaupt gar nichts gewonnen. Im Gegenteil, ein Großteil der Energie fällt bei der Herstellung des Produktes ab, dann kommt die Logistik. Das heißt, das ist die Benchmark, gegen die wir bestehen müssen, wenn wir neue Lösungen machen. Deshalb ist es alles andere als einfach. Aber wir haben es geschafft, schon vor 3 Jahren, dass wir unsere Eco-Line an den Markt gebracht haben. Das ist eine Sonderlinie bestehend aus Handgeräten und Bewässerungsprodukten, die je nach Produkt zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz bis zu über 80% aus rezyklierten Materialien besteht. Das war für uns so ein bisschen ein Leuchtturmprojekt, deshalb auch eine spezielle Linie, um das natürlich auch zu kommunizieren, dass wir hier da vorne mit dabei sind. Mittlerweile ist es aber so, dass diese Erkenntnisse aus diesem Pilotprojekt in alle unsere Produkte einfließen und wir, egal bei welchen Produkten, was immer wir aus Rezyklat machen können, auch aus Rezyklat machen. Es gibt Teile, die haben so eine hohe mechanische Beanspruchung. Da ist es nicht ohne weiteres möglich, da auf Rezyklat zu gehen. Aber wenn wir das können, dann machen wir das.
Ja, das würde natürlich ein großes Umdenken erfordern, wenn man auch von den Standzeiten der 30 bis 40 Jahre als Erwartungshaltung bei den Konsumenten weggehen würde, ne? Also wollen jetzt uns nicht zu atmosphärisch in irgendwelche Welten hier verabschieden, aber könnte man auch sagen, dass das hält irgendwie nur einen Sommer, weil es aus Pappe ist oder so und das zerfällt dann, das kannst du dann gleich auf den Kompost packen und nächsten Sommer kriegst du dann die nächste von uns oder sowas.
So könnte man das auch denken, so denken wir heute nicht. Als Unternehmen, das wäre ein neuer Ansatz. Aber was natürlich auch hinzukommt bei uns im Vergleich zu anderen Branchen, unsere Produkte sind eben draußen. Ja, unsere Produkte sind UV-Licht ausgesetzt, unsere Produkte sind Wasser ausgesetzt, Jahr ein, Jahr aus. Das sind natürlich auch noch ganz andere Herausforderungen, als wenn es jetzt um Produkte geht, ich sag mal im Elektronikbereich oder so, die nur im Innenbereich verwendet werden. Das macht es bei uns auch nochmal herausfordernder, da mit Ersatz oder Biomaterialien und Rezyklaten zu arbeiten.
Blick auf das Wasser vielleicht nochmal ein Stück weit, also Produktentwicklung und auch die Notwendigkeit, also für das Bestehen von Gardena, dass eben die intakte Natur eine Grundlage ist, finde ich ja sehr augenfällig, ist ja ein Stück weit wahr für alle Unternehmen der Welt, ne? Also wenn die Natur oder der Planet den Bach runtergeht, dann können nur die wenigsten wirtschaften oder müssen sich dann in weiten Teilen nochmal umstellen, auch wenn die Ressourcen knapper werden. Jetzt ist so ein Garten ja ein Stück weit gestaltete Natur, ne? Und für die Gestaltung braucht man ja insbesondere Wasser. Wo merkt ihr diese Knappheit heute am akutesten?
Ja, was wir eben akut bemerkt haben in den letzten Jahren, dass wir zumindest regional im Sommer teilweise Bewässerungsverbote hatten für Privatgärten. Und dass wir das zum Beispiel selbst in Schweden hatten, zum gewissen Zeitpunkt. Im Hochsommer durfte man selbst in Schweden nicht mehr seinen Garten bewässern. Und das gab es natürlich in der Vergangenheit nicht. Und das ist natürlich schon ein starkes Signal, dass das eben ja, ein großes Thema sein könnte. Und deshalb versuchen wir alles, was wir können, um eben ja auch zu kommunizieren, dass wir eben schon sehr lange auch eine Mikrotrip-Bewässerung haben, die gesteuert von Wassercomputern eben das Wasser sehr, sehr effizient per Tropfbewässerung an die Pflanze bringt, genau dahin, wo es gebraucht wird, dass wir sehr wenig Verluste zum Beispiel durch Verdunstung oder durch Wind haben. Ja, und das ist sehr wichtig.
Ja, das ist kommunikativ auch eine Riesenherausforderung, ne? Mit diesen Technologien, die es dann seit mehreren Jahrzehnten gibt. Gardena hat ja den ersten Bewässerungscomputer weltweit damals, es waren glaube ich in den 60ern schon oder sowas, entwickelt.
Ich denke, es war in den 80ern.
Ja, ein bisschen erste, später, okay. Ja. Ja, das fällt mir bei ganz vielen Technologien auf, dass die einfach ja wirklich schon seit Jahrzehnten existieren, aber dann erst ja zu einem Zeitpunkt X dann wirklich als Massentechnologie relevant werden. Vielleicht abschließende Frage noch zu den ökologischen Herausforderungen von Gardena. Seht ihr auch Entwicklungen, dass Gärten sich vielleicht verändern? Ich denke jetzt aber sowas wie ein Steingarten oder sowas, ne? Wenn man jetzt in Spanien da den ganzen Sommerbewässerungsverbot hat, dann gehen die Obstbäumchen und der Rasen leider ein. Gehen dann alle auf Plastikrasen und Kakteen oder was ist da der Weg?
Das kann ich jetzt nicht sagen, dass wir einen Trend erkennen, dass alles zu Stein und Plastik geht. Ich denke zumindest bei uns in Deutschland ist es sogar auch gar nicht mehr erlaubt, Steingärten zu machen. Ich glaube, dass auch in anderen Regionen die Leute erkannt haben, dass Versiegelung kontraproduktiv ist und dass es einfach ja vielleicht darum auch geht, dass spezielle Pflanzen eingesetzt werden vermehrt, die vielleicht etwas robuster sind, weniger Wasser verbrauchen, besser mit Hitze klarkommen. Das ist sicher der Fall. Ja, und grundsätzlich, denke ich, international gibt es immer noch den Trend zur Urbanisierung, dass tendenziell die Gärten natürlich kleiner werden, als sie vielleicht in der Vergangenheit typischerweise waren, dass es eher auch Stadtgärten sind, kleine Gärten oder auch Terrassen und Balkone.
Wir selbst haben hier Zugang zu diversen Parks, die in den Sommern gefühlt auch immer gelber werden. Also die Bewässerungsherausforderungen nehmen sicherlich zu. Das soll aber, ich wollte es nur nochmal in aller Klarheit gefragt haben, bedeuten, dass ihr euch schon auch jetzt strategisch perspektivisch weiterhin auch auf mit dem Produktportfolio auf Bewässerung konzentriert und versucht, diese Bewässerung effizienter zu machen? Oder gibt es da noch einen Track, wo man sagt, also irgendwas, was vielleicht so einer wasserfreien Gestaltung von Außenbereichen oder sowas entgegenkommt?
Also grundsätzlich sind wir natürlich sehr dabei, eben da Technologien auszuloten, was jetzt das effizientere Bewässern angeht. Wie gesagt, wir haben bereits unsere Mikrotrip-Systeme zusammen mit einer automatischen Steuerung, wo wir sehr effizient bewässern können. Hier versuchen wir das eben durch verstärkte Kommunikation auch nochmal an die Menschen zu kommunizieren, wie das funktioniert und was der Benefit davon ist. Auf der anderen Seite schauen wir auch auf technologischer Sicht. Was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für technische Lösungen von Seiten der Pflanzenphysiologie, eben in Zukunft noch mehr Wasser einzusparen und trotzdem den Pflanzen genügend Wasser zur Verfügung zu stellen. Da sind wir ständig dran. Da wird auch einiges kommen in nächster Zeit. Genaue Sachen kann ich natürlich nicht verraten, aber wir sind da sehr, sehr aktiv.
Vielleicht mit Blick auf die dritte Dimension der Nachhaltigkeit, also wir haben jetzt über ökonomische Faktoren gesprochen, gerade eben über ökologische Faktoren. Jetzt Stichwort soziale Nachhaltigkeit. Wenn ich jetzt vielleicht keinen Zugang zum Garten habe, weil ich kein Hauseigentümer bin und ich dann zu Gardena komme, ich glaube, der Claim ist sowas wie, lass deine Gartenträume wahr werden oder sowas. Ne? Gibt's irgendwelche Engagements in Richtung sozialer Nachhaltigkeit? Irgendwie, ich weiß nicht, was man da jetzt denken kann, so Kollektivprojekte oder fördert ihr in die Richtung auch?
Was wir machen, was man natürlich sagen kann, wir haben seit mehreren Jahren eine Partnerschaft mit UNICEF, wo wir von bestimmten Produkten einen bestimmten Betrag des Erlöses an UNICEF weiterreichen und dann gemeinsam in den ärmsten Regionen der Welt, zum Beispiel in Afrika, wo wir da für sauberes Wasser sorgen, dass da eben Quellen aufgestellt werden, wo die Menschen regional naheliegend sauberes Trinkwasser erreichen können. Das haben wir.
Ja, für viele ist der Garten wahrscheinlich auch wie für dich und mich auch der Balkon, ne, im weiteren Sinne, also eben der Außenbereich. Gibt es da vielleicht so eine Verteilung oder so? Ich hatte mich vorhin schon gefragt, ob du vielleicht eine Zahl kennst so von Online-Offline-Verteilung, also wie wichtig jetzt vielleicht auch E-Commerce im Vergleich zu Baumärkte, das ist ja in Deutschland wahrscheinlich im Wesentlichen, ne?
Hauptsächlich ja Baumärkte, Gartencenter. Mhm. Mittlerweile auch hier und da Food Retail, also Lebensmitteleinzelhandel, sind wir mittlerweile auch hier und da vertreten. Aber es ist immer noch hauptsächlich der Baumarkt und die Gartencenter. Mhm. Aber natürlich ist E-Commerce ständig im Wachsen. Vor allem während der Pandemie ist dann wieder wie in anderen Branchen auch ein bisschen zurückgegangen. Aber ist bei uns mittlerweile ein sehr wichtiger Bereich. Wir haben auch mittlerweile unseren eigenen Online-Shop. Ist so ein bisschen unterschiedlich je nach Produktkategorie. Also es gibt Produkte, die gehen sehr, sehr gut online. Es gibt Produkte, die sind eher vom stationären Handel abhängig. Ich denke hier an Gartenpumpen, wo doch ja ein gewisser Informationsbedarf besteht. Sowas wird dann eher stationär gekauft, während andere Produkte, hauptsächlich auch digitale, gerade wenn ich an unsere automatische Bewässerungssteuerung Solar denke, Aquablum, sowas geht, denke ich, vermehrt sogar schon online.
Und das wäre auch was für den Balkon wahrscheinlich, oder? Ist das,
absolut, das ist speziell für den Balkon. Aquablum, einfach autark. Man braucht eigentlich nur ein Wasserbehältnis, sonst gar nichts, weil wir festgestellt haben, dass eigentlich die große Mehrzahl der Balkone weder einen Wasseranschluss noch eine Steckdose hat. Und deshalb ist das eigentlich ideal für Leute, die nicht die ganze Zeit zu Hause sind, die dann unabhängig von Steckdose oder Wasserhahn ihre Balkon- oder Terrassenpflanzen mit Solarenergie bewässern können.
Mhm. Vielleicht noch als Ausblick oder ein Stück weit auch schon als Zusammenfassung. Ich hatte auch über das Click-Up-System gelesen, wo dann auch ja auf so eine Art Ständer mit dieser Klickkupplung obendrauf dann verschiedene Produkte aufgesteckt werden können, was sich vielleicht auch für den Balkon eignet. Also mit gelesen hatte ich Insektenhotel, Pflanzenschale, Regenmesser, Fackel und Vogelfutterstation. Hab mich auch gefreut über die Kleiderserie. Ich glaube, das hat auch eine lange Historie, dass das Gardena versucht, da auch mit Textilwaren für den Garten oder den Außenbereich Fuß zu fassen. Wenn wir jetzt nochmal schauen in Richtung auch der anderen Business Units, die du genannt hattest, also Watering, Hand Tools, Robotic und Smart und Electric und Battery sind die ich mir hier aufgeschrieben hatte. Und nochmal so einen Ausblick wagen in Richtung Automatisierung von übermorgen. Ist der Roboter oder sowas? Oder ist der die Antwort auf alles Gärtnern? Oder glaubst du, dass das bei vielen Leuten so hohen Freizeitwert hat, dass die Diverses sich gar nicht abnehmen lassen wollen von automatisierten Systemen?
Ich denke, man muss das differenziert betrachten. Wir sind natürlich auch dran, wir machen uns jede Menge Gedanken über den Garten der Zukunft. Aber ich glaube, so ganz abschaffen wird sich diese, ich sag mal, händische Tätigkeit nicht. Davon bin ich fest überzeugt, auch in Zukunft oder gerade in Zukunft, wenn alles digitaler ist, alles immer noch technokratischer ist. Ich glaube, auch da wird sich dieses, ich sage eher archaische Gärtnern, wo man nochmal auch sich die Hände schmutzig macht und stolz drauf ist über das, was man gerade irgendwie im Garten geleistet hat. Ich glaube, dass sich das erhält in einigen Bereichen des Gärtnern, und ich glaube, dass da auch in Zukunft analoge Geräte ihre Berechtigung haben werden. Es gibt natürlich aber auch Tätigkeiten, die kein Mensch gerne macht, sei es Rasenmähen, Vertikutieren oder andere Sachen. Und ich glaube, es gibt Bereiche im Garten, die werden in Zukunft vollautomatisiert sein. Du hast den Gartenroboter erwähnt. Das wird bestimmt für einige Teile des Gärtnern Realität werden, für andere aber gerade auch nicht. Es geht schon auch nochmal um das, ich sage, emotionale, ich will nicht sagen therapeutische, aber auch das ist Gartenarbeit für viele der Gärtnerinnen und Gärtner da draußen.
Mhm. Da gibt es auch ein ganz schönes Buch, das heißt Das Jahr des Gärtners. Das ist das mit Abstand meistverkaufte Buch im Kontext Garten. Ich hatte mir das auch gekauft und ist auch sehr witzig geschrieben von Karel Čapek. Ist, ich glaube, 1930er, 1940er Jahre. Und ja, ganz so viel ändert sich da vielleicht nicht, dass das Rosenschneiden vielleicht auch so eine meditative Tätigkeit ist oder sowas.
Absolut, absolut.
Wir haben echt auf ziemlich, ziemlich viele Themen geschaut in der kurzen Zeit. Wir haben am Anfang über Markendifferenziatoren gesprochen, über eure Strategie der gestalterischen Produktportfolio-Organisation. Wir haben über den Brand Identifier Türkis gelernt, der damals als Messefarbe über Nacht noch verfügbar war und jetzt so ein Weltunternehmen prägt. Dann haben wir über Design Leadership, die Mitsprache und auch die wichtige Augenhöhe innerhalb des Unternehmens gesprochen, für die du täglich einstehst. Und im Teil eben gerade jetzt sowohl über die ökonomischen als auch über die ökologischen, sozialen und jetzt vielleicht sogar noch ein Stück weit zukünftigen Faktoren der Nachhaltigkeit gesprochen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir großen Spaß gemacht.
Der Podcast Design Perspectives ist eine Produktion des German Design Council.
Das war das Gespräch mit Martin Rauch, Brand Director von Gardena. In der nächsten Folge zum Thema Leadership spreche ich mit einer Vertreterin der Maschinenbaubranche, nämlich Doktorin Tina Schlingmann von EOS, die uns mitnimmt in die Welt der 3D-Drucktechnologie. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.